Radio SRF.
Uhr Radio SRF, Echo der Zeit. Eiszeit. Die russischen und US-amerikanischen Außen- und Verteidigungsminister kommen sich nicht näher. Wie auch, fragt der Experte für transatlantische Beziehungen.
In den wichtigen Fragen, die den Westen und insbesondere die USA interessieren, hat Putin auf stur gestellt.
Wahlzeit. Der prominenteste russische Oppositionspolitiker kandidiert als Bürgermeister von Moskau. Chancen hat Alexei Nawalny keine, aber unbequeme Fragen. Wo sind die Ölgelder geblieben, Wladimir Putin? Und Reinigungszeit. Die rechtspopulistische FPÖ wird in Wien wegen Korruption verurteilt. Ein gutes Zeichen, findet unser Spezialist für Österreich. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Roman Fellinger und Konrad Muschk, er hat die Nachrichten.
US-Präsident Barack Obama hat seine Aussage über anti-amerikanische Tendenzen in Russlands Politik abgeschwächt. Vor den Medien hob er vielmehr die oft konstruktiven Gespräche mit Präsident Wladimir Putin hervor. Und Obama schloss auch einen Boykott der Olympischen Winterspiele vom kommenden Jahr im russischen Sotschi durch US-Sportler aus. Nach einer fünfstündigen Unterredung einigten sich die Außenminister John Kerry und Sergei Lavrov auf eine neue Genfer Syrien-Konferenz. Diese soll so bald wie möglich stattfinden, erklärte Lavrov in Washington. Im Zusammenhang mit einem Parteispendenskandal in Österreich hat ein Wiener Gericht Haftstrafen gegen den ehemaligen Geschäftsführer der rechtspopulistischen FPÖ sowie den früheren Chef der Telekom Austria ausgesprochen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Telekom die FPÖ über Jahre illegal finanziell unterstützte. Gernot Rumpold und Rudolf Fischer müssen für 3 Jahre ins Gefängnis. Außerdem müssen die beiden Verurteilten und die FPÖ jeweils 600.000 Euro an die Telekom zurückzahlen. Die Verurteilten wollen das Urteil anfechten. Auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel sind bei einem Luftschlag nahe der Grenze zu Israel offenbar 4 militante Islamisten getötet worden. Eine dem Terrornetzwerk Al-Qaida nahestehende Gruppe behauptete im Internet, es habe sich dabei um einen israelischen Drohnenangriff gehandelt. Ein Sprecher der ägyptischen Armee verneinte dagegen eine Beteiligung der israelischen Armee. Aus ägyptischen Sicherheitskreisen hieß es, die Islamisten seien getötet worden, als sie gerade einen Raketenangriff auf Israel vorbereiteten. Eine israelische Armeesprecherin lehnte eine Stellungnahme dazu ab. Der Betreiber des havarierten Atomkraftwerks im japanischen Fukushima hat damit begonnen, radioaktiv verseuchtes Grundwasser aus der Anlage abzupumpen. Täglich sollen bis zu 100.000 Liter Wasser abgesaugt werden. Die Behörden gehen allerdings davon aus, dass jeden Tag bis zu 300.000 Liter verseuchtes Grundwasser ins Meer gelangen. Die Betreiberfirma TEPCO hatte erst letzten Monat zugegeben, dass belastetes Wasser in den Boden einsickert und ins Meer gelangt. Im AKW Fukushima war es nach einem verheerenden Erdbeben und Tsunami im März 2011 zu einer Kernschmelze gekommen. In der französischen Bretagne haben die Legehennenhalter ihre Protestaktionen unterbrochen. Sie hatten eine Woche lang Tag für Tag mehr als 100.000 Eier auf Straßen und Plätze gekippt. Den vorläufigen Stopp begründen die Eierproduzenten mit der Ankündigung des Landwirtschaftsministeriums, einen runden Tisch mit allen Interessierten einberufen zu wollen. Die bretonischen Legehennenhalter verlangen, dass die Eierproduktion reduziert wird, denn die derzeitigen tiefen Eierpreise deckten nicht einmal die anfallenden Kosten. Dance for Freedom. Unter diesem Motto steht die diesjährige 22. Ausgabe der Zürcher Street Parade. Dank dem sonnigen Wetter erwarten die Organisatoren auch dieses Jahr rund 1 Million Besucherinnen und Besucher. An den Partys der Street Parade, die offiziell bis Mitternacht dauert, treten auf 8 Bühnen rund 185 teils weltberühmte DJs auf. Die SBB setzt für den Anlass mehr als 100 Extrazüge ein. Bisher wurden keine Zwischenfälle gemeldet. Im aargauischen Birmenstorf hat der Gedenkanlass Convoy to Remember stattgefunden, unter anderem mit einer Parade von historischen Militärfahrzeugen. Bundespräsident Uli Maurer fand lobende Worte für den Anlass, wie das Organisationskomitee mitteilte. Mit dem zweitägigen Anlass wollen die Organisatoren an die Befreiung Europas durch die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg erinnern. Zudem solle bewusst werden, dass die Militärgeschichte ein Teil der Schweizer Kultur sei. Zum Sport. An der Leichtathletik-WM in Moskau gibt es bereits nach dem ersten Wettkampftag viel zu diskutieren. Reto Held.
Der allererste Wettkampf lieferte bereits seine Premiere. Edna Kiplagat aus Kenia gewann den Marathon der Frauen und verteidigte damit ihren Titel, was es zuvor noch nie gegeben hatte an Weltmeisterschaften. Renate Wies wurde 36. Fabienne Schlumpf, die zweite Schweizerin, die heute engagiert war, wurde disqualifiziert, weil sie beim 3000 Meter Steeple-Rennen auf eine Linie trat. Unglaublich, dann eine Meldung aus dem Diskuswerfen. Eine Athletin warf dort den Diskus beim Einwerfen einer Konkurrentin an den Kopf. Diese konnte die Qualifikation zwar bestreiten, scheiterte aber. Und leider allzu bekannt ist die letzte Meldung. Offenbar gibt es bereits den ersten Dopingfall dieser WM in Moskau. Kellyanne Battist aus Trinidad und Tobago ist bereits wieder abgereist, eines positiven Tests wegen. Battist war vor 2 Jahren WM-Dritte über 100 Meter. Und im Fußball in Deutschland ging es heute so richtig los, wobei es für die Schweizer meist schlecht lief. Die Ausnahme ist Fabian Lustenberger, der mit Hertha Berlin Frankfurt 6:1 schlug und damit der erste Leader der neuen Saison ist. Sonst verloren fast alle Schweizer. Tim Klose flog bei seinem ersten Spiel für Wolfsburg gar vom Platz.
Reto Held. Das Wetter. Heute Abend und morgen Sonntag ist es ziemlich sonnig mit einigen Quellwolken über den Bergen. Die Temperatur steigt im Norden auf rund 25, im Süden auf 30 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. 2 plus 2 gibt nichts Neues, die russisch-amerikanische Scheinannäherung. Ein Amtsinhaber plus ein prominenter Oppositioneller gibt keine Demokratie, die Bürgermeisterwahl in Moskau. Austria Telekom plus FPÖ gibt viel Korruption, das Gerichtsurteil aus Wien. Und tatsächlich ein Rechenproblem. Wieso wächst die Schweizer Wirtschaft um 2,5% auf einen Schlag und ohne mehr zu produzieren? Echo der Zeit. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf srf.ch. 2 plus 2 war die Formel für das Treffen der russischen und US-amerikanischen Außen- und Verteidigungsminister gestern in Washington. Klingt nach einer einfachen Gleichung ohne Unbekannte, ist aber äußerst kompliziert. Die Stimmung zwischen Russland und den USA ist derzeit nämlich schlecht. Russlands Präsident Putin hat Barack Obama verärgert, als er dem Whistleblower Edward Snowden Asyl geboten hat. Präsident Obama hat im Gegenzug Putin brüskiert, als er ein für September geplantes Treffen mit ihm abgesagt hat. Stefan Bierling ist Professor für internationale Politik in Regensburg und Spezialist für transatlantische Beziehungen. Ich habe ihn gefragt, wenn die beiden Außenminister in Washington jetzt sagen, sie wollen besser zusammenarbeiten, ist das mehr als eine diplomatische Floskel?
Nein, das ist es nicht. Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind auf dem Tiefpunkt. Dieses Außenminister- und Verteidigungsministertreffen wird daran nicht viel ändern. Die Amerikaner sind überaus enttäuscht über die Politik von Moskau in den letzten Jahren, nicht nur in der Snowden-Affäre.
Obama hat ein für Anfang September geplantes Gipfeltreffen mit Wladimir Putin abgesagt. In Ihren Augen hat er das nur gemacht, weil Russland dem Whistleblower Edward Snowden Asyl gewährt hat, oder gab es da auch noch andere Gründe?
Das ist der Hauptgrund. Obama steht innenpolitisch in der Kritik, nicht hart genug gegenüber Russland aufzutreten. Seine Politik des Neustarts der Beziehungen mit Russland, den er vor 4 Jahren verkündet hat, hat nicht sonderlich gefruchtet. Jetzt wird er von Putin quasi noch vorgeführt und brüskiert. Die Absage war die einzige Möglichkeit, auch innenpolitisch einigermaßen ungeschoren aus dieser Affäre rauszukommen.
Trotzdem einfach nicht mehr reden mit Russland, das kann keine Lösung sein.
Das wird es ja auch nicht sein. Die Außen- und Verteidigungsminister haben sich getroffen. Putin wird sich mit Obama zumindest am Tisch der G20 Anfang September zusammensetzen. Aber Russland, darüber müssen wir uns klar sein, ist im Grunde in den letzten Jahren kein guter Gesprächspartner gewesen. In den wichtigen Fragen, die den Westen und insbesondere die USA interessieren, hat Putin auf stur gestellt.
Und trotzdem braucht der Westen Russland, beispielsweise in Syrien, Iran, bei der internationalen Abrüstung, da kommt man überall nicht weiter ohne Moskau.
wir müssen es im Konjunktiv sagen, wir bräuchten Moskau, Moskau dort Verhinderungspotenzial, Vetomacht im Sicherheitsrat, aber wir haben alles versucht in den letzten Jahren mit Russland ins Geschäft zu kommen und es ist wirklich nicht viel dabei rausgekommen. Die Syrien-Katastrophe ist etwas, was Moskau ganz wesentlich mit zu verantworten hat. Da war es in den letzten 2 Jahren überhaupt nicht fähig, vor allem Putin nicht, hier mit dem Westen einigermaßen vernünftige Beziehungen zu führen. Im Iran spielt Russland sein eigenes Spiel. Bei der Raketenabwehr, die die NATO in Europa installieren will, gibt sich Russland absolut unversöhnlich. Ich sehe also eigentlich nicht viel, was man mit Russland wirklich besprechen könnte.
Spielt dabei auch eine Rolle, dass sich Putin und Obama offenbar weniger gut mögen als damals Putin und Bush?
Ich glaube, das spielt keine große Rolle. Wir müssen vorsichtig sein, solche Beziehungen zu personalisieren. Putin ist nun mal ein Macho-Politiker. Das war er gegenüber Bush, das ist er jetzt gegenüber Obama. Selbst in der kurzen Medvedev-Ära haben sich die Beziehungen ja nicht wirklich verbessert, außer in der Frage mit Libyen, wo Medvedev zum einzigen Mal in der Außenpolitik ein eigenes Signal gesetzt hat. Ansonsten müssen wir im Westen damit umgehen, dass Russland sich auch aus innenpolitischen Gründen der Kooperation weitgehend verweigert, den Westen verteufelt, um innenpolitisch Stärke zu zeigen. Das ist kein neuer kalter Krieg. Dazu ist Russland viel zu schwach und nicht mit der Sowjetunion zu vergleichen. Aber es sieht Außenpolitik in ganz alten Kategorien der Einflusspolitik, der Machtpolitik, der persönlichen Durchsetzung. Und das ist nicht, wie wir im Westen Außenpolitik betrachten.
Aus amerikanischer Sicht war Russland ja bis vor kurzem sehr wichtig, auch als Transitland für die Truppen der Amerikaner in Afghanistan. Jetzt werden diese Truppen abgezogen. Spielt das auch eine Rolle bei dieser Abkühlung?
In der Tat, Russland war hier wichtig. Russland hat hier auch eine gewisse Unterstützung gewährt, weil Russland natürlich überaus interessiert ist, dass Afghanistan nicht zurück in die Herrschaft der Taliban fällt. Da hat ja Russland eigene historische Erfahrungen. An seinen Südflanken fürchtet es eine Muslimisierung. All das hat Russland bewogen, etwas zu kooperieren mit dem Westen. Aber jetzt, wo das Afghanistan-Abenteuer zu Ende geht, wird für beide Seiten natürlich die Kooperation hier auch unwichtiger.
Sehen Sie denn trotzdem in einem Bereich gemeinsame Interessen der beiden Großmächte?
Nicht wirklich. Aber das kann man wahrscheinlich auch nicht erwarten. Russland kämpft noch immer mit seinem Verlust des Imperiums. Es hat Phantomschmerzen, weil es heute eben eine Macht zweiter, wenn nicht dritter Kategorie ist. Die wirklichen weltpolitisch zentralen Fragen werden heute zwischen den USA und China ausgehandelt und entschieden. Das sieht Russland und das sieht Putin natürlich mit Verärgerung. Dazu wäre man zu gern Großmacht. Russland wird auch nicht wirklich viel Spielmöglichkeiten haben, die Weltpolitik negativ zu beeinflussen. Seine Wirtschaftskraft ist im Sinken. Diese 10 guten Jahre, die Putin hatte, wo die Erdölquellen sprudelten und wo die Preise für Öl und Gas hoch waren, die gehen zu Ende. Die Wirtschaft ist in einem katastrophalen Zustand. Schon für dieses Jahr wird wahrscheinlich Nullwachstum in Russland prognostiziert. Und das zeigt den ganzen Unterschied zu den anderen aufstrebenden Staaten. China, Indien, das sind die Mächte der Zukunft. Russland ist eine langsam sterbende Macht.
Stefan Bierling, er ist Professor für internationale Politik in Regensburg. Der Bürgermeister von Moskau ist ein mächtiger Mann. Er entscheidet, wo in der Millionenmetropole gebaut wird und wie er Großprojekte bauen darf. Von daher war die Überraschung groß, als Amtsinhaber Sergei Sobjanin vor 2 Monaten Neuwahlen ansetzte, obwohl er noch 2 Jahre hätte weiterregieren dürfen. Doch Sobjanin, vor 3 Jahren noch vom Kreml direkt eingesetzt, hat seine Ankündigung gut kalkuliert. Er gilt als haushocher Favorit. Um der Bürgermeisterwahl vom 8. September doch noch einen demokratischen Anstrich zu verpassen, darf auch der verurteilte Oppositionsführer Alexei Nawalny kandidieren. Und der nutzt die Tage, bevor er ins Arbeitslager muss, um die Machtelite mit unangenehmen Fragen zu konfrontieren. Aus Moskau, Peter Giesling.
Alexei Nawalny hat sich ein eher unspektakuläres Moskauer Außenquartier für seinen Wahlkampfauftritt ausgesucht. Mit lauter Lautsprechermusik wird der knapp einstündige Wahlkampfauftritt bei den Passantinnen und Passanten angekündigt. Es ist erst 2 Wochen her, dass Nawalny in einem politischen Prozess zu 5 Jahren Straflager verurteilt worden ist. Der Strafantritt ist dann kurz darauf ausgesetzt worden, bis zu jenem Moment, in dem ein Bestätigungsurteil einer zweiten Gerichtsinstanz vorliegt. Es liegt also auf der Hand, dass der oppositionelle Nawalny dereinst keine Bürgermeisterkette, sondern vielmehr schon sehr bald Sträflingskleider tragen wird. Er nutzt jetzt aber geschickt die ihm noch verbleibenden Tage in der Freiheit, um gegen die russische Machtelite Stimmung zu machen und, wie er meint, die Bürgerinnen und Bürger wach zu rütteln. Ich bin sicher, dass es mir mit diesen Quartierbegegnungen letztlich gelingen wird, jene Wählerinnen und Wähler zu erreichen, die schließlich auch zur Wahl gehen. Die politische Macht müsse zum Volk zurückkehren. Dann kommt Nawalny auf sein wichtigstes Thema, auf die Korruption, zu sprechen. Während sich die russischen Dollarmilliardäre in den letzten 12 Jahren von 6 auf 121 Personen vermehrt hätten, könne ein Großteil der Moskauerinnen und Moskauer kaum ihr wirtschaftliches Überleben sichern. Dabei müsse man aber wissen, die Moskauer Stadtverwaltung verfüge über eine äußerst gut gefüllte Staatskasse. Nur gerade die beiden Städte New York und Shanghai verfügten über noch praller gefüllte Kassen. Ihr müsst wissen, wir leben hier in Moskau, in einer der reichsten Städte der Welt. Doch das Geld, welches Moskau und insgesamt der russische Staat verdienten, versickere vor allem in den Taschen korrupter Beamter und einer gewissen Elite. Wissen Sie, wie hoch die Einnahmen sind, welche die staatlichen Energiefirmen während der Putin-Ära erzielt haben? Wissen Sie das? Nein, 3 Trillionen amerikanische Dollar. Dann wendet sich Nawalny zweifellos an die Älteren unter den Zuhörern, an jene, welche mutmaßlich den vergangenen Sowjetzeiten nachtrauen. Sie wüssten doch, wie etwa unter Brezhnev die Staatseinnahmen in große und wichtige Industrieprojekte investiert worden seien. Wo aber sind die Öl- und Gasdollars geblieben, welche unter Putin eingenommen worden sind? Das ist doch letztlich auch unser Geld. Dann wechselt Nawalny das Thema und offenbart sich einmal mehr von seiner nationalistischen, seiner fremdenfeindlichen Seite. Die illegale Migration, aber auch die Präsenz vieler legaler Fremdarbeiter in Moskau müsse, so Nawalny, bekämpft werden. Nawalny ist ein Populist und er versteht es, seine Zuhörer in den Bann zu ziehen. Sergei Sobjanin, der amtierende Bürgermeister und der wohl siegreiche Bürgermeisterkandidat, ist deshalb schon gar nicht bereit, mit Nawalny verbal die Klingen zu kreuzen. Sobjanin hat deshalb kürzlich alle einst vorgesehenen Fernseh-Live-Debatten absagen lassen. Auch Sobjanin übrigens greift jetzt immer öfter zu fremdenfeindlichen Äußerungen und Aktionen, um hier in Moskau seine Popularität zu stärken. Dem verurteilten Nawalny mag es in diesen Tagen tatsächlich gelingen, zusätzliche Bürgerinnen und Bürger auf die Seite der russischen Opposition zu bringen. Vor allem seine Wahlkampfauftritte dürften ihm helfen, seinen Nimbus als Volksheld zu verstärken. Auf die Frage, wie es sich denn anfühle, ums Moskauer Bürgermeisteramt zu kämpfen, immer im Wissen, dass er mit größter Wahrscheinlichkeit bald ins Straflager muss, gibt sich Nawalny opportunistisch und äußerst kurz angebunden. Ich sehe doch, wie mich die Leute unterstützen, ich gehe nicht ins Lager. Vielmehr werde er es dereinst sein, der, Zitat, die Gauner und Diebe, welche Russland ausbeuteten, ins Lager stecken werde.
Aus Moskau der Bericht von Peter Giesling. Im österreichischen Telekom-Skandal hat ein Gericht neben dem ehemaligen Vorstand der Austria Telekom auch die frühere rechte Hand von Jörg Haider, den Werber Gernot Rumpold, zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Zudem muss die rechtspopulistische FPÖ 600.000 Euro Parteispenden zurückzahlen. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die staatliche Telekom die FPÖ über Jahre illegal finanziell unterstützte. Die Telekom bestellte jeweils wenige seitenstarke, wertlose Werbekonzepte bei FPÖ-nahen Werbeagenturen und zahlte dafür völlig überrissene Honorare. Ich habe unseren Österreich-Berichterstatter Joe Schelbach gefragt, was heißt dieses Urteil für die FPÖ?
Es ist in erster Linie ein Image-Schaden. Die Partei wird ein weiteres Mal quasi entzaubert, dass sie nämlich nicht die Kämpferin ist für die kleinen Leute, die gegen die Korruption und den Filz vorgeht, sondern eigentlich selbst Teil dieses Systems ist. Und zum Zweiten, die 600.000 Euro wird die Partei schmerzen. Es sind Wahlen bald und die werden fehlen, auch wenn man Berufung angekündigt hat. Und zum Dritten werden die berühmten kleinen Leute, wo die FPÖ ja eben behauptet, sie zu vertreten, in die Politikerverdrossenheit, sage ich mal, in die Wahlabstinenz gehen oder zu anderen Parteien.
Bei den letzten Parlamentswahlen hat die FPÖ noch 17% geholt. Im September, Sie haben es angesprochen, wird in Österreich wiedergewählt. Wie stehen denn die Chancen der FPÖ dieses Mal?
Ich glaube, sie werden Mühe haben, das Resultat vom letzten Mal zu erreichen, aber nicht nur wegen der Parteispenden. Es ist auch die Wirtschaftskrise, die da eine Rolle spielt. Es geht heute halt weniger um die FPÖ-Parolen, Anti-EU, Anti-Staat, Anti-Ausländer, sondern es geht um Steuern, um Arbeitsplätze, Mindestlohn, Verteilungskämpfe. Und da hat die FPÖ noch nie mit großen Konzepten geglänzt. Und auch ihr Führer, der gegenwärtige Heinz-Christian Strache, seine Auftritte im Bierzelt mit der Rabaukenreden, die werden zwar dort gutiert, aber er wird damit nicht neue junge Leute für die Partei gewinnen.
Früher noch zu Jörg Haiders Zeiten hat die FPÖ bis zu einem Drittel der österreichischen Stimmen geholt. Wo sind denn diese Leute politisch hingegangen?
Also zum einen wird sicher Frank Stronach, der Milliardär, der jetzt in die Politik gegangen ist, da profitieren. Er hat ja ähnliche Slogans, Anti-Staat, Anti-EU, wie die FPÖ. Und er hat einen Vorteil, dass er als Milliardär kaum in den Ruch kommen wird, irgendein Abzocker zu sein, dass er da in die Politik einfach nur wegen des Geldes wegen geht. Und die Zweiten, die da etwas profitieren werden, das sind die Grünen, weil die Grünen haben in diesen Aufklärungsarbeiten zu diesen Korruptionsgeschichten sehr gute Arbeit gemacht. Das wird auch öffentlich honoriert. Das wird auch bei den Wahlen honoriert werden. Und das hat sich ja gezeigt im Frühjahr bei den Bundeslandswahlen sind die Grünen in 3 Bundesländern jetzt in die Regierung gekommen. Die werden also profitieren.
Und den beiden großen Parteien ÖVP und SPÖ ist es nicht gelungen zu profitieren vom Niedergang der FPÖ?
Nein, weil zum einen sind sie ja auch in solche Korruptionsfälle verstrickt. Also ich erinnere an den Fall Strasser, Ex-Innenminister, der gegen Geld quasi Gesetze ändern wollte, oder Herr Martins in Kärnten, der von der Hypoalpe Adria mehrere Millionen bekommen hat für die Partei, für eigentlich keine Arbeit. Also das sind Geschichten, die öffentlich bekannt sind. Und die SP hat auch Affären, die Inserate-Affäre, also Inserate aus Ministerien in Zeitungen und die Zeitung macht dann eine wohlwollende Berichterstattung. Also die werden wegen der Korruptionsaffären kaum profitieren.
Gibt es denn Anzeichen, dass sich an dieser, ich nenne es mal Kultur der Kungelei in Österreich etwas ändert?
Ja, also diese Prozesse sind quasi ein gutes Anzeichen dafür. Auch in den Medien wird darüber breit berichtet. Ich kenne Leute, die mir das auch sagen, dass sie froh sind, dass da endlich irgendetwas geht. Das war der Druck der Medien, der Druck der Grünen, die da viel Aufklärungsarbeit geleistet haben, aber auch der Druck aus dem Apparat der Justiz selbst, die einfach irgendwie gewusst haben, wir müssen da was machen. Und das hat zu dieser Prozesslawine geführt, wo jetzt diese Korruptionsgeschichten aufgearbeitet werden. Und wie der Staatsanwalt gestern gesagt hat, hofft er, dass damit quasi ein gesellschaftlicher Reinigungsprozess initiiert wird.
Joe Schelber berichtet für uns über Österreich. 600 Milliarden Franken, so groß war das Bruttoinlandprodukt der Schweiz 2012. Will heißen, in diesem Wert wurden letztes Jahr hierzulande Waren hergestellt und Dienstleistungen erbracht. Bald wird sich die Wirtschaftsleistung der Schweiz von einem Tag auf den anderen erhöhen. Allerdings nur auf dem Papier. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr erklärt.
Es ist, als ob die Schweiz einen zweiten Kanton Zug dazu kaufen würde. Das Bruttoinlandprodukt BIP steigt auf einen Schlag um etwa 2,5%.
Das ist die Größenordnung, von der wir im Moment ausgehen, aufgrund der ersten experimentellen Rechnungen, die wir gemacht haben,
sagt Ruth Meyer, Vizedirektorin des Bundesamts für Statistik, das BIP jeweils berechnet. Freilich, reicher wird die Schweiz nicht. Es geht bloß um eine neue Methode zur Berechnung der Wirtschaftsleistung. Klaus Abberger von der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich formuliert es so.
Man könnte vielleicht sagen, jetzt im Sommer, wenn es so heiß ist, wir messen die Temperatur jetzt nicht mehr in Celsius, sondern in Fahrenheit, aber das wird nicht dazu führen, dass es uns kühler wird.
Die neuen Normen zur BIP-Berechnung wurden unter dem Dach der UNO ausgearbeitet. Die USA, Kanada und Australien wenden sie bereits an, die Schweiz stellt in einem Jahr um, gleichzeitig mit der Europäischen Union. Für die Schweiz sind die Änderungen vorteilhaft, denn nun werden auch die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung einbezogen. Aufwendungen, die insbesondere in der Pharmaindustrie anfallen. KOF-Ökonom Abberger.
Man sieht aus der Erfahrung etwa in den USA, dass gerade im Pharmabereich sich doch eine deutliche Erhöhung der Wirtschaftsleistung zeigt. Und da ist eben auch die Schweiz stark. Das heißt, die Schweiz ist sicherlich auch überdurchschnittlich von dieser Revision betroffen.
Die Schweizer Wirtschaft gewinnt an Gewicht und steht etwa in Ländervergleichen künftig noch besser da. Aber es geht um mehr. Ruth Meier vom Bundesamt für Statistik findet es richtig und wichtig, dass Forschung und Entwicklung auch berücksichtigt werden. Das BIP, die Zahl zur Beurteilung der Wirtschaftskraft eines Landes, bildet die Realität damit besser ab.
Ich erachte das als sehr sinnvoll. Es trägt einem Phänomen Rechnung, dessen man sich schon längere Zeit bewusst war, nämlich der Tatsache, dass Forschung und Entwicklung eine nachhaltige Wirkung hat. Das ist eine Investition.
So wie ein Industriekonzern in eine neue Maschine investiert oder ein Pizzabäcker in einen neuen Ofen. Nur dass Maschine und Pizzaofen heute schon ins Bruttoinlandprodukt einfließen. Dass ein Patent für einen medizinischen Wirkstoff bald gleich behandelt wird wie ein Pizzaofen, sei zweckmäßig, findet auch KOF-Experte Abberger.
Ich denke, dass es schon einen relativ breiten Konsens unter den Ökonomen gibt, dass es tatsächlich Forschung und Entwicklung, Patente, dass das etwas Längerfristiges ist, was ein längerfristiges Potenzial hat.
Umso wichtiger sei diese Frage für die Schweiz, wo es stets heiße, Wissen sei der einzige Rohstoff, über den das Land verfüge.
Die Stärken der Schweiz sind einfach noch mehr wissensbasierte Produkte herzustellen. Und von daher ist es schon in dieser Entwicklungsrichtung eben auch jetzt diese Sachen mehr im BIP zu berücksichtigen.
Revolutionär ist das Ansinnen nicht. Die BIP-Berechnung wird immer wieder mal neuen Entwicklungen angepasst. Der Einbezug von Forschung und Entwicklung wurde bereits bei der letzten großen Revision diskutiert, Anfang der 1990er Jahre. Damals fehlten aber noch verlässliche Zahlen. Heute ließen sich die Forschungsaufwendungen der Wirtschaft einigermaßen genau beziffern, sagt Klaus Abberger von der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich.
Forschungsaufwendungen, die gehen schon einher mit Kosten und man versucht es über diese Kosten eben zu schätzen.
Gemäß einer Aufstellung des Bundesamts für Statistik gaben Schweizer Unternehmen im Jahr 2008 rund 18 Milliarden Franken für Forschung und Entwicklung aus. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor. Die Aufstellung verdeutlicht aber die Bedeutung der Forschung für die Schweiz, die sich künftig auch im Bruttoinlandprodukt niederschlägt.
Das war BIP-Rechnen mit Ivan Lieberherr. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Matthias Kündig, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Roman Fehlinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.